Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Dorothea Westphal. Sie war Stadtschreiberin in Damaskus und hat unter anderem in den Metropolen Mumbai und Istanbul gelebt. Ihre Romane wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Ulla Lenze, im Studio von Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann heute.
Mit Esoterik und Okkultismus befasst sich unter anderem der Germanist an der Ludwig-Maximilian-Universität München, Kai Wolfinger. Und so hat er neben Arbeiten zur Literatur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart auch einige Arbeiten zur Esoterik und zum Okkultismus veröffentlicht. Und zurzeit schreibt er an seiner Habilitationsschrift zu diesem Thema. Ganz herzlich willkommen, Herr Wolfinger, in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Wolfinger, ich habe gelesen, Sie seien dunkelheitsaffin. Muss man das sein, wenn man zum Thema Okkultismus forscht?
Ja, ich glaube schon. Vor allem, wenn man sich die historischen Szenen der Seance anschaut, die fanden ja auch fast im Stockdunklen statt. Und ich glaube, der Okkultismus ist vielleicht auch so eine Aufwertung des Dunklen, um dann doch irgendwie auch im Dunklen klarer zu sehen.
Frau Lenze, Ihr Roman »Das Wohlbefinden« wird aus den Perspektiven von drei Frauen erzählt und spielt über drei Generationen hinweg, also zu verschiedenen Zeiten. Und das wechselt kapitelweise. Der Okkultismus ist ein Aspekt in diesem sehr vielschichtigen und komplexen Roman. Und ich denke, damit sollten wir beginnen. Was hat Sie denn fasziniert an diesem Thema Okkultismus und worum ging es Ihnen?
Ja, also das Erste, was mich beschäftigt hatte, waren tatsächlich die Arbeiterheilstätten Belitz. Also es war damals eine gelebte soziale Utopie, kann man sagen. Und ich habe mich daraufhin interessiert für die Epoche selber. Ich wollte wissen, was war da für eine Atmosphäre, eine kulturelle Atmosphäre in jener Zeit. Und es war eine Zeit der Umbrüche, der Aufbrüche. Man kann sagen, der klassische Materiebegriff zerfiel durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen, der Telegrafie, und es gab diesen wahnsinnigen Fortschrittsoptimismus, also Wissenschaft und Okkultismus waren keine feindlichen Pole zueinander, sondern es gab tatsächlich ja auch wissenschaftliche Forschungen darüber. Also ich machte sehr viele Entdeckungen und stieß auf eine Zeit, die sehr experimentierfreudig war. Und das, was mich auch so beeindruckt hat, war, dass das nicht etwas Randständiges war, sondern tatsächlich in den Metropolen praktiziert wurde, also in den urbanen, gebildeten Milieus und eben auch sehr stark die künstlerische Avantgarde beeinflusst hat. Ein Wissen, das heute wahrscheinlich bei den Germanisten irgendwo präsent ist, aber sonst in unserem Bewusstsein gar nicht mehr. Und das hat mich interessiert. Also diese Offenheit für Zwischenwelten und auch dieses Gefühl, was da, stelle ich mir vor, existiert hat, von ganz vielen Möglichkeiten. Es ist noch nicht alles zu Ende erforscht, noch nicht zu Ende erklärt. Und man hat sich dem so zwischen Freizeitvergnügen und, wie ich vorhin sagte, wissenschaftlicher Forschung diesem Thema gewidmet. Und eben auch die Künstler hatten nochmal ein ganz eigenes, spezielles Verhältnis zu diesem Gebiet Okkultismus. Und das hat mich einfach so als Kulturphänomen wahnsinnig interessiert und eben auch dann im Hinblick auf uns heute oder was ist in dem ganzen Jahrhundert eigentlich mit dem Thema passiert, wie hat es sich verwandelt eventuell? Das waren die Fragen, mit denen ich angefangen habe.
Das finde ich übrigens sehr interessant, auch Herr Wolfinger, dass sich ja in dieser Zeit, in der sich eben technisch, also auf den Gebieten Technik und Wissenschaft so viel entwickelte und tat, gerade auch eben in dieser Atmosphäre der Okkultismus entwickelte. War das so eine Art Gegenbewegung oder würden Sie auch sagen, wie Frau Lenz es eben ausgedrückt hat, dass das so zueinander passte und nebeneinander her existieren konnte?
Ja, würde ich schon sagen, dass es nebeneinander her existierte. Vor allem, es ist ja irgendwie die technische Innovation nochmal mit einer anderen Seite gesehen. Also im Telegrafie und so weiter, also was man im Stimmen hören, die woanders sind, im geschriebenes Lesen, was woanders verfasst wird, Röntgenstrahlen, also in das Innere des Körpers schauen sozusagen, das wird begleitet von diesen okkultistischen Techniken, von Seancezirkeln und so weiter. Also eine wesentlich größere Offenheit, als man jetzt heutzutage so vermeintlich annimmt, so die rationale Wissenschaft auf der anderen Seite und der Okkultismus auf der anderen Seite. Es war irgendwie eine Durchdrungenheit dieser beiden Sphären.
Okkultismus, das ist ein weiter Begriff, aber man denkt, Sie haben es jetzt auch beide schon erwähnt, unwillkürlich an diese Seancen, bei denen sich dann Gegenstände wie von selbst bewegten oder Stimmen aus dem Jenseits durch ein Medium sprachen. Es gibt mysteriöse Klopfzeichen. War das so? Lief das so ab? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich würde sagen, das ist eine bestimmte Art der Seance, die Sie jetzt gerade geschildert haben. Es gibt ja auch so dieses übliche Tischerücken oder Gläserrücken zum Beispiel, also wo man jetzt gemeinschaftlich sozusagen über einen Gegenstand, das Glas wäre dann das Medium und eine Buchstabenplankette zum Beispiel, also die Botschaft erzeugt. Und die andere Seite ist dann das, dass ein Medium wirklich im Zentrum steht und zum Beispiel in Trance versetzt wird und über dieses Medium sich dann damals angeblich die Phänomene zeigten, wo ja die Deutung durchaus unterschiedlich war, was das jetzt ist, was das Medium erzeugt. Also sind das tatsächlich Geister, die sich da materialisieren, mit denen man Kontakt aufnehmen kann? Oder ist es, was die Wissenschaft ja auch dachte, nur eine Art anderer Ausfluss der Psyche, etwas, was wir halt noch nicht kennen?
Genau, also wenn ich da kurz reingehe, das hat mich auch so verwundert. Es gab damals ja richtige gesellschaftliche Debatten darüber. Das hat wirklich die Leute umgetrieben. Also das war der sogenannte Animismus-Spiritismus-Streit. Und das ist einfach so kurios, das könnten wir uns heute nicht mehr vorstellen. Also wie Herr Wolfinger gerade beschrieben hat, also die Frage eigentlich der Herkunft und der Deutung sind das, ich glaube bei Schrenk-Notzinger fällt das Wort psychodynamisch, also bringt das Individuum das selber hervor, diese Phänomene. Wir gehen jetzt mal theoretisch davon aus.
Schrenk-Notzing, müssen wir sagen, war ein Psychiater, der mit Hypnose arbeitete und auch ein Parapsychologe.
Genau.
Der sich eben für solche Seancen sehr interessierte, diese auch wissenschaftlich untersuchte.
Genau, er ist eigentlich so die wichtigste Figur in dem Ganzen, also der das am konsequentesten, glaube ich, erforscht hat von allen. Und seine Theorie war auch ganz vehement, dass das von den Individuen selber hervorgebracht wird. Im Gegensatz in Abgrenzung zur Spiritismus-Theorie, die wirklich davon ausgeht, dass das Geistwesen sind aus einem Jenseits, die sich melden.
Mich würde noch interessieren, wer nahm denn eigentlich teil an diesen Seancen? War das so eine Art Freizeitvergnügen bürgerlicher Kreise?
Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Ich meine, das kommt jetzt darauf an, ob man sich jetzt privat getroffen hat und gesagt hat, okay, man lässt jetzt mal das Jenseits sprechen, man versucht mal den Kontakt zu knüpfen. Oder wenn wir jetzt zu Schrenk-Notzing gehen, übrigens, ich bin ja hier im BR-Funkturm, hier gleich nebenan am Karolinenplatz, da hatte er seine herrschaftliche Villa bauen lassen mit dem Geld seiner Frau.
Er ist ja auch der Geisterbaron.
Der Geisterbaron, wie Thomas Mann auch genannt hat, ja. Und da hat er natürlich auch unterschiedlichste Leute eingeladen. Heute würde man sagen Multiplikatoren, glaube ich. Die einfach das Thema weitertragen in die Stadt. Also das waren Ärzte, Kollegen, Psychologiekollegen, aber auch Literaten, interessierte Adlige etc., die er sich so zusammengesucht hat, um bei Experimenten dabei zu sein und selbst auch Teil dieses Experiments zu werden. Denn die wurden ja gleich eingespannt, mussten das Medium observieren, untersuchen und so weiter.
Das ist übrigens interessant, finde ich, dass sich eben vielfach auch Künstler und Literaten bei solchen Seancen einfanden. Also Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke, auch Döblin habe ich gelesen. Warum waren die so empfänglich dafür? Was meinen Sie, Herr Wolfinger?
Gut, man könnte ja sagen, vor allem die Literaten um 1900, da war klar, das Dichterische ist noch etwas, was etwas imaginiert, was unsichtbar ist, was auf der anderen Seite ist. Irgendwelche Quellen, die man zum Beispiel irgendwie anzapfen kann. Also beim späten Rilke zum Beispiel ist die Vorstellung ganz evident, dass er die Literatur, das Schreiben mit so einer Diktatfunktion versehen hat. Also irgendetwas, das durch ihn schreibt. Das ist jetzt noch nicht bei ihm ein Geist oder in dem Sinne, aber man war natürlich offen für Phänomene, wo Leute, die keine Schriftsteller sind, auch sowas Ähnliches passiert.
Also Schreiben als mediale Praxis?
Absolut, oder? Genau.
Frau Lenzer, eine der drei Hauptfiguren in Ihrem Roman ist Johanna Schellmann, eine Berliner Schriftstellerin. Und wie diese mit Seancen und dem Spiritismus in Berührung kommt, das würde ich Sie bitten, uns jetzt vorzulesen.
Eine Woche zuvor war Johanna mit ihrer Schwester Sibylla zu Gast bei Hasenhöfer gewesen, einem bekannten Spiritistenkreis am Savignyplatz, an dem auch Gräfinnen teilnahmen sowie Männer, die hohe Staatsstellen bekleideten. Und natürlich die Künstler und Dichter, die den Zwischenwelten ja ohnehin zugeneigt waren. In letzter Zeit war ihre Schwester Sibylla zahllosen Vereinen beigetreten, dem Tierschutz, dem Jugendschutz, dem Vegetarierverein und sogar einem Verein für Nacktheit. Dass Sibylla nun auch dem Okkultismus zugeneigt war, überraschte daher niemanden. Zu allen möglichen Vorträgen und Versammlungen hatte Sibylla ihre Schwester bereits erfolglos zu überreden versucht. Johanna, die dem gesellschaftlichen Leben insgesamt eher abgeneigt war, gab dieser Einladung schließlich nach. Den Spiritismus fand sie zwar vulgär, in seiner Fixierung auf persönliche Vorteile durch Jenseitskontakte war er fast schon eine Form von Materialismus. Das alles sagte sie ihrer Schwester, die Johanna gegenüber eine Haltung gnädiger Herablassung praktizierte, gepaart mit einer Verletzlichkeit, die schnell in Wut umschlug, lieber nicht. Johannas Hoffnung war, vor Ort eine andächtige Runde anzutreffen, die sich nur für die Stimmen aus dem Jenseits interessierte und nicht für den üblichen Tratsch. Mit etwas Glück wäre Johanna früh wieder zu Hause. Und dann war etwas passiert an jenem Abend, etwas, das Johanna ihrem Mann nicht erzählt hatte, vielleicht rührte daher ein Schuldgefühl. Da war dieser französische Gast, Jean Roumani. Erfreut darüber, dass sie ihr Französisch anwenden konnte, befanden sie sich bald in besonderer Innigkeit miteinander, unterhielten sich angeregt über Solar und Mallarmé. Sein warmherziges und ironisches Lächeln hatte die peinliche Situation der Spiritistenversammlung in etwas Genießbares verwandelt. Diese merkwürdige Runde um den Tisch herum mit einer verschrobenen, knochigen Frau und dem Gastgeber Hasenhöfer. Das Licht wurde gelöscht, die Aufmerksamkeit bündelte sich bei dem Weiblein, das bald darauf in ein Krächzen fiel, als könnte gerade dieses absonderliche Verhalten umso mehr überzeugen. Frau Beate hatte alsbald mit frommen Sprüchlein aus dem Gesangbuch angehoben, zunächst mit verstellter Stimme ein Kind namens Friedchen zum Sprechen gebracht, das einige Weisheiten zum Besten gab. Es sind die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Und Schwachsinn wie »Ich heiße Frieda, weil ich immer Frieda bin und so friedlich bin«, der aber ebenfalls respektvoll aufgenommen wurde. Als Höhepunkt ließ Frau Beata aus dem Jenseits Blumen von der Decke regnen, Christrosen und Rosen, anderes gab es in der kalten Jahreszeit auf dem Markt nicht zu kaufen, wobei Johanna deutlich sah, wie sie diese aus dem Ärmel herausschüttelte und dann zur Decke schleuderte. Auch wirkte das Medium anschließend deutlich schmaler als vorher, aber sie alle, sogar der Amtsrichter, wollten es so. Sie wollten, dass es Geschenke aus dem Jenseits waren und hoben andächtig die Blumen auf, schnupperten versonnen daran und lächelten einander zu wie Auserwählte eines heiligen Kults.
Ja, vielen Dank, Ulla Lenze. Das war eine Passage aus Ihrem neuen Roman, Das Wohlbefinden. Herr Wolfinger, könnte es so gewesen sein, wie hier geschildert?
Es könnte unbedingt so gewesen sein und das ist auch das, was mich so wahnsinnig fasziniert an dem Roman von Ulla Lenze, dass sie unglaublich gut recherchiert hat, dass sie Details, die wirklich so waren, verwendet und sie aber mit ihrer eigenen Fantasie und Imagination anfüllen kann. Also wenn man jetzt mal anschaut, diese Blumen, die von der Decke regneten, das ist wahrscheinlich das Blumenmedium Anna Rothe, so ein bisschen, genau, denke ich mir, genau, an Hintergrund. Wie haben Sie das gemacht, Frau Lenze, wenn Sie das ein bisschen verraten können, wie gingen Recherche und Schreiben Hand in Hand oder wie funktioniert das der Reihenfolge nach?
Und vor allen Dingen, wir haben dieses Blumenmedium.
Genau. Ja, ja. Also Recherche und Schreiben geht für eine Weile Hand in Hand. Irgendwann darf man nicht mehr weiter recherchieren. Könnte man nicht mehr weiter schreiben. Aber tatsächlich habe ich mir einiges an Literatur besorgt. Zum Beispiel, ja, das tolle Buch Okkultes Brevier von Thomas Knöfel, der leider verstorben ist, 2019. Also ein Fundus an solchen Geschichten. Und das Blumenmedium Anna Rothe ist vielleicht für uns heute auch das bekannteste. Sie kam aus Sachsen und sie war äußerst beliebt in der Berliner High Society und hatte eben auch genau so ein Publikum, solche Anhänger. Und das Besondere war eben, dass sie Zitrusfrüchte manifestieren konnte, angeblich. Und was mich sehr berührt hat, war dieser Gerichtsprozess. Also sie wurde irgendwann des Betrugs verurteilt und landete vor Gericht. Und es gibt da Protokolle dieser Aussagen. Und die Art, wie sie da geantwortet hat, hat mich sehr erstaunt. Also diese Intelligenz, die sie mitbringt. Also ihr wurde zum Vorwurf gemacht, dass sie mit christlichen Gebeten anfängt. Und sie sagt dann, für mich ist das ganze Leben ein Gebet. Also sehr, sehr schlau. Oder sie sagt eben, ja klar habe ich die Blumen auf dem Markt gekauft, denn Gott ist ja kein Dieb. Also sie sagt, sie kauft sie, aber sie werden dematerialisiert und dann wieder materialisiert in ihrer Seance.
Was war das mit den Zitrusfrüchten? Das hatte ich nicht verstanden.
Die hat sie auch unter ihren Röcken versteckt und dann hervorgezaubert, also angeblich aus dem Jenseits.
Ja, welche Rolle spielte denn Betrug bei solchen Seancen, Herr Wolfinger? Und hier war es ja auch so beschrieben in der Szene gerade als hätten die Leute das gewusst und es machte eigentlich nichts. Man wollte daran glauben.
Ja, man wollte daran glauben oder wollte wegschauen natürlich, was solche Kniffe und solche Tricks betrifft. Ich weiß nicht, ob alle Medien betrogen haben, aber sicherlich sehr viele. Und das hat man aber interessanterweise in die Experimente mit eingerechnet. Also Schrenk-Notzing zum Beispiel ist davon ausgegangen. Natürlich, es kann sein, dass auch wenn sehr gute Medien unter Druck geraten, dass die natürlich fingieren und betrügen. Das war für ihn aber kein Gegenargument dagegen, dass die Experimente nicht teilweise gelingen und auf reale Vorkommnisse, reale Manifestationen etc. zurückzuführen sind.
Denn er war ja Wissenschaftler, also das ist schon interessant. Genau. Sind Sie auch bei der Recherche, Frau Lenze, bei Literaten fündig geworden? Also, weil ich weiß, hat Thomas Mann ja auch über solche Seancen, die er besucht hat, geschrieben.
Ja, natürlich. Also die waren für mich ganz zentral. Ich habe ja zumal eine Schriftstellerin als Romanfigur und dann war das auch nochmal besonders relevant zu sehen, wie eben dieser, ich nenne das jetzt mal bewusst Spiritismus, also Okkultismus ist ja eher dieser Überbegriff und Sammelbegriff und Spiritismus bezieht sich dann mehr auf eben diese Manifestationen und unerklärlichen Erscheinungen in der gemeinsamen empirischen Wirklichkeit. Und Thomas Mann hat mehrmals diesen Schrenk-Notzing besucht, diesen Geisterbaron, den sogenannten, und hat einen unglaublich interessanten Bericht verfasst, okkulte Erlebnisse heißt dieser Bericht. Und in seiner gewohnt ironischen Art leitet er das auch alles ein und distanziert sich auch von diesem vulgären Spiritismus. Und das Fazit ist dann aber schon positiv. Er sagt, dass er keine Erklärung dafür hat, aber er bezeugt eben diese Phänomene wie auffliegende Taschentücher oder plötzlich Berührungen an seinem Körper. Und er hat diesen Bericht auch teils 1:1 in den Zauberberg eingearbeitet. Also fast wörtliche Wendungen gibt es im Zauberberg.
Ja, das wollte ich wissen, ob sich auch diese Erlebnisse, dieser Okkultismus als Strömung in der Literatur dieser Zeit niederschlug, Herr Wolfinger. Und auch Frau Lenze. Sie beide dann bitte. Ja, also den Zauberberg von Thomas Mann haben Sie schon erwähnt.
Genau, also ich würde sagen, eben auf zwei Weisen. Einmal dieses ganz Explizite, dass es wirklich vom Thema her, wie jetzt bei Thomas Mann vorkommt. Und dann bei Rilke, den hat Herr Wolfinger auch schon ins Spiel gebracht, glaube ich, ist es eben gar nicht derart explizit, sondern eher, ihm war eine ästhetische Transformation wichtig, also durch die Sprache das ästhetisch zu transformieren und die Wirklichkeit in der Schwebe zu halten. Das ist ein Unterschied. Und dann aber, jetzt bin ich bei eher unbekannteren Autorinnen wie Gabriele Reuter, da gibt es einen Roman tatsächlich, der sich um einen Sektenführer dreht, Lieselotte von Reckling, wo es ganz, ganz explizit um Sinnsuche und Gottessuche geht und um mystische und unerklärliche Erfahrungen. Das sind so Beispiele. Und natürlich fällt uns noch Franz Kafka ein, der, also Stichwort Schreiben als mediumistische Praxis, einem da auch sehr schnell einfällt, der ja nachts vorwiegend geschrieben hat, in einer, auch nach Selbstauskunft, eher in einem Trance-Zustand und der eben auch Berührungspunkte hatte mit diesen spiritistischen Milieus. Er hatte davon eher Abstand genommen, aber es gibt auch eine wahnsinnig unterhaltsame Begegnung in Prag mit Rudolf Steiner, wo er ihm auch vorträgt, dass er glaubt, dass da sehr viele Berührungspunkte sind. In seinem Tagebuch kann man das nachlesen. Also es sind sehr, sehr große Namen, die eben für diese Phänomene sehr aufgeschlossen und offen waren.
Bei Kafka, wenn ich es sagen darf, im Tagebuch, als er über die Begegnung mit Rudolf Steiner schreibt, das ist ja geradezu eine Entzauberung, wie er ihr so menschlich zeigt, wie er da irgendwie auch die Nase putzt und irgendwie einen Fleck, glaube ich, auf seinem Oberteil hat. Bei Thomas Mann muss man sagen, diese okkulten Erlebnisse, mit denen er ja irgendwie auch getourt ist als Vortrag. Und dann hat mal, glaube ich, jemand geschrieben in irgendeiner Zeitschrift, ja, Thomas Mann meint das Ganze ironisch. Und da muss man dazu sagen, Thomas Mann hat danach aber tatsächlich einen Leserbrief verfasst, wo er nochmal das Ganze korrigiert hat. Nein, keineswegs meint er alles ironisch. Er hat da schon reale Erlebnisse gemacht, war dabei und glaubt auch daran.
Der Okkultismus hatte ja doch auch Einfluss nicht nur auf die Literatur, sondern ganz allgemein auf die Kunst. Wenn ich an Kinofilme denke, wie Der Golem, wie er in die Welt kam, oder Das Kabinett des Dr. Caligari. Ich denke, auch Maler waren beeinflusst. Ja. Aber zum Medium nochmal, zu diesem Blumenmedium Anna Rothe. Frau Lenze, es gibt Anna in diesem Roman, die zweite der drei Hauptfiguren in ihrem Roman Das Wohlbefinden. Johanna Schellmann haben wir schon erwähnt, die Schriftstellerin. Und diese Anna stammt aus einfachen Verhältnissen und wird aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten als ein Medium entdeckt. Hatten Sie dafür ein Vorbild, zum Beispiel dieses Blumenmedium, das Sie schon erwähnt haben, Anna Rothe?
Ja, für meine Figur Anna war Anna Rothe insofern relevant, wenn man sich die gesellschaftliche Dimension anschaut. Wie schon erwähnt, ist Anna Rothe letztlich zu Fall gebracht worden und verurteilt worden, kam ins Gefängnis. Das fand ich bemerkenswert. Und eben Anna Rothe war auch, wie meine Figur Anna, aus einfachen Verhältnissen. Und sie hat die Chance ergriffen, sich sozusagen hochzumedialisieren, gesellschaftlich hochzumedialisieren. Insofern war das für mich eine Inspirationsquelle. Ansonsten habe ich meine Anna sehr fiktiv gestaltet und mit ihr auch Sachen gemacht, die so wie die Romanfigur, also im Kontakt mit den anderen Figuren sinnvoll agiert.
Wir haben gerade gehört, Herr Wolfinger, dass diese Anna sich hochmedialisiert hat. Also konnte der Okkultismus sozusagen Geschlechter und soziale Klassengrenzen überwinden?
Sicher, und vor allem war er eine Aufstiegsmöglichkeit für Frauen natürlich. Also auch sich in der Emanzipation sozusagen nach oben zu bewegen und dann wirkliche Stars zu werden. Möglichkeiten, die ihnen vorher versagt gewesen wären. Bei dieser Romanfigur Anna Brenner finde ich ja besonders auch interessant, dass sie im Roman ja schon so geschildert wird, dass sie tatsächlich diese Fähigkeiten jedenfalls teilweise hat. Vieles im Roman ist ambivalent, aber immer wenn über Anna Brenner geschrieben wird, befinden wir uns in so einer Art, technisch würde man sagen, internen Fokalisierung, also personale Erzählsituation. Und dann hat sie tatsächlich Eingebungen, die wir, glaube ich, in der Ontologie dieser Welt als real lesen sollen, nehme ich mal an, oder Frau Lenze? Sie sieht schon was.
Genau. Ich finde auf jeden Fall interessant, dass sie eine kluge ist, eine wirklich kluge Frau. Und ich würde Sie bitten, eine Stelle für uns zu lesen. Diese Anna Brenner war zunächst Fabrikarbeiterin und dann Haushälterin, unter anderem auch von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie. Und die Art und Weise, wie sie ihn beschreibt, da finde ich, sieht man doch, dass sie ganz schön klug ist.
Im Saal ließ er sich von Anna hinter dem Theatervorhang die Krawatte neu binden und das Haar kämmen, bevor er als Prophet die Bühne erklomm. Unter seinen Schülern befanden sich auffallend viele Adelige und Vermögende, die sich den letzten Schliff geben wollten, den Seelenschliff. Die Perfektionierung der Seele war etwas, das ihnen niemand abnehmen konnte, kein Dienstmädchen der Welt, und genau deshalb brauchten sie es wohl so dringend. Der Meister redete viel Unsinn. Der Leib muss unwahrnehmbar werden, bevor die Seele die übersinnliche Welt erschauen kann, sagte er an jenem Abend. Der Leib musste überhaupt nichts. Alles war eins. Das zu fassen, aber das Schwierigste, war zu einfach. Alle wollten es kompliziert und so, dass man die schönen Worte bestaunen konnte, als fernes Ziel für den Sankt-Nimmerleins-Tag. Bis dahin hielt man sich auf Trab mit geistigen Übungen, Vorträgen und Gemeinschaft. Auf dem Rückweg schien der Meister sein Dienstmädchen Anna plötzlich mit seiner Frau zu verwechseln, denn er fragte, wie fandest du es? Anna zögerte. Meine Meinung, gnädiger Herr, zählt doch nicht. Natürlich zählt auch deine Meinung. Vor Gott zählt jeder Mensch. Also sprich ganz offen. Anna seufzte einmal und dann sagte sie, gnädiger Herr, der Körper ist bereits übersinnlich und man kann mit ihm die angeblich übersinnliche Welt wunderbar wahrnehmen, die es als solche nämlich gar nicht gibt, denn alles um uns herum ist Materie und Geist zugleich. Wie könnte es auch anders sein? Dann gäbe es ja etwas anderes als Gott und Gott wäre nicht mehr Gott das Absolute, oder? Liebe Anna, ich weiß nicht, wo du das her hast, aber die Menschen können nicht einfach ins Göttliche springen. Doch, nur so. Das mag alles ein schöner Zeitvertreib sein, die Gemeinschaft, die Übungen und Vorträge. Aber Menschen ersetzen eine Illusion oft nur durch eine andere. Sie befreien sich nie wirklich.
Vielen Dank, Ulla Lenze. Wir sprechen über den neuen Roman Das Wohlbefinden. Mit zu Gast ist der Literaturwissenschaftler und Okkultismusforscher Kai Wolfinger. Wie haben Sie diese Szene gelesen, Herr Wolfinger? Ja, hat Sie Steiner überzeugt und aller Zweifel an ihm?
Als wunderbare Erinnerung an Rudolf Steiner natürlich. Und ich fand immer, oh, das ist ja ziemlich gemein, die reale Gestalt, die historische Gestalt zur Romanfigur zu machen, wo dann ja gezeigt wird, ja, dieses Medium ist ja eigentlich ganz schön in Konkurrenz für ihn, die Anna. Also die korrigiert ihn da und ist sehr, sehr selbstbewusst. Das sieht man also quasi diese weibliche Medienemanzipation. Ich finde es interessant, welche Probleme stellen sich da, wenn man aus einer realen Gestalt Rudolf Steiner eine Romanfigur macht. Man muss ihn ja irgendwie zum Sprechen bringen. Und irgendwann haben sie sich wahrscheinlich auch dafür entschieden, ja, die Anna ruhig selbstbewusst ihm gegenüber auftreten zu lassen.
Vielen Dank, Ulla Lenze und Kai Wolfinger. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Kai Wolfinger war uns aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks zugeschaltet. Und der neue Roman von Ulla Lenze, der auch für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, hat den Titel Das Wohlbefinden und ist bei Klett-Cotta erschienen. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ganz vielen Dank, Frau Westphal.
Ja, Ihnen beiden auch herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke für den tollen Text, Frau Lenz.
Am Mikrofon war Dorothea Westphal.